Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Literatur ist voll von überlebensgroßen mörderischen Frauengestalten, Medea, Clytemnestra, Lady Macbeth. Mit ihnen beschäftigen sich die Theater gern, aber wie sieht es aus mit der Wirklichkeit? Wir sprechen heute über ein Projekt des Performance-Kollektivs Markus und Markus. Das gestaltet nämlich mit ganz realen verurteilten Täterinnen einen Theaterabend. Außerdem schauen wir uns an, wie die Sopranistin Devin Camp in der Corona-Zeit ein neues Betätigungsfeld gefunden hat: Singen und Computerspielen. In diesem Jahr feiern die Berliner Sophiensäle ihr 25-jähriges Bestehen als Spielstätte für freies Theater. Ein Schwerpunkt liegt auf zeitgenössischem Tanz, aber zu den regelmäßigen Gästen zählt auch das Performance-Kollektiv Markus und Markus, das 2011 in Hildesheim gegründet wurde. Eine Gruppe, die auf radikale Weise Realität auf die Bühne holt und konfrontatives Dokumentartheater veranstaltet. So haben Markus und Markus in ihrem Stück Gespenster eine Frau begleitet, die Sterbehilfe für sich in Anspruch genommen hat, oder auch einen Abend inszeniert über die Missbrauchsskandale im Vatikan. Nun gibt es ein neues Projekt. Die Brieffreundschaft heißt es und basiert auf ihrem Schriftwechsel mit verurteilten Mörderinnen. Bei mir zu Gast ist einer von den beiden Markussen, die dem Kollektiv ihren Namen geben. Markus Schäfer, herzlich willkommen.
Hi.
Erst einmal die Frage, wie ist es denn zu diesem neuen Projekt gekommen? Gab es da einen konkreten Anstoß, einen konkreten juristischen Fall, auf den Sie gestoßen sind?
Tatsächlich haben wir vor diesem Stück ein anderes Stück gemacht. Die Berufung hieß das. Und da haben wir in dieser Zeit, in der wir gerade uns befinden, die ja doch stark von Hass und Zerwürfnissen geprägt ist, im ganzen Land Flaschenpost verteilt und haben mit diesem älteren Medium nach Menschen gesucht, die sich engagieren, die sich einsetzen für Menschlichkeit, auch für die Demokratie und die auch konkrete Handlungsempfehlungen haben möglicherweise, was man denn tun könne, weil es ja schon die Frage ist, was tut man denn dann eigentlich? Und da kamen ganz verschiedene Antworten, tatsächlich sehr viele Antworten, weil, glaube ich, die Freude über die Flaschenpost auch einfach sehr groß war. Das war irgendwie beeindruckend und schön. Und über eine Antwort mussten wir etwas länger nachdenken. Das war der Vorschlag, Briefe an lebenslänglich Inhaftierte in den USA zu schreiben, weil das wichtig sei. Und das war im Grunde genommen der Punkt aus der Flaschenpost, über den wir nachgedacht haben. Dann hat er es nicht ins letzte Stück geschafft und vielleicht auch, weil er einfach mehr Raum braucht. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und uns letztlich dazu entschieden, Briefe zu schreiben an lebenslänglich Inhaftierte in den USA und haben dann mit den Personen darüber gesprochen, ob sie sich auch vorstellen könnten, mit uns zusammen an einem Theaterstück zu arbeiten. Und so ist es entstanden.
Aber war gleich klar, es müssen die USA sein, weil da lebenslänglich tatsächlich lebenslänglich bedeutet? Oder hätte man theoretisch auch mit Gefangenen in Deutschland das machen können?
Natürlich hätte man alles machen können. Ich glaube, wir sind ja, wenn wir ein Stück machen, immer in der Situation irgendwie, dass man eine Auswahl trifft. Und diese Antwort auf die Flaschenpost, da war es natürlich schon so, dass sie gesagt haben, dass dieses lebenslänglich, also dieses gar keine Perspektive mehr zu haben oder auch die Frage, wofür sich es dann überhaupt noch lohnt zu leben und was unsere Gesellschaft da veranstaltet, dass das so der Punkt war. Aber ich meine, gut, die USA sind auch, also für mich persönlich ist immer noch so der Westen oder es hat ja eine Bedeutung irgendwie. Und die Probleme sind da vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber prinzipiell sind sie hier genauso vorhanden, sozusagen diese Fragen nach Resozialisierung und so, das wird ja gerne thematisiert, aber der Zustand der Gefängnisse und was sie auslösen und was mit den Menschen weiters passiert, ist ja hier im Grunde genommen auch ein völlig ungeklärtes Problem. Wir haben auch verschiedene Kontakte gepflegt. Das, was jetzt sozusagen das Stück ist, ist so das Substrat, weil wir uns letztlich dann einfach dafür entschieden haben.
Und was sind das für Frauen, mit denen Sie diese Brieffreundschaft aufgenommen haben? Und vielleicht, was war denn das Überraschendste, was da für Sie bei entstanden ist? Vielleicht auch, dass Sie überhaupt gesagt haben, wir machen auch bei diesem Theaterprojekt mit?
Das klingt wahrscheinlich irgendwie, ja, ich weiß nicht wie, aber das Überraschendste ist natürlich, dass man da sitzt mit Briefen und es halt völlig normale Briefe sind und ein Austausch, wie man ihn in jeder anderen Brieffreundschaft auch pflegen würde, über das Wetter, über das Essen, über den Tag heute, über Bücher, über Kunst, über Malerei, über Theater. Also das Beeindruckende war vielleicht gar nicht so sehr, dass sie Lust haben, auch an dem Theaterprojekt mitzuwirken, sondern auch die Art und Weise, wie wir über Theater uns ausgetauscht haben, was man mag an Stücken, was man glaubt, was heutzutage für Stücke gemacht werden sollen oder was wichtig ist. Und dass das so ein, ja, wie ein Austausch war, wo sozusagen das Kollektiv etwas erweitert wird und man zusammen eben an diesem Stück auch plant.
Aber geht es denn auch um die Taten? Geht es darum, was dazu geführt hat, dass die Frauen im Gefängnis jetzt die Haft verbüßen müssen? Ist das überhaupt dann ein Thema?
Es kommt im Stück auf einer Ebene sozusagen vor, weil es natürlich Bestandteil dieser Gemengelage ist. Der Austausch darüber ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Brieffreundinnen, die auch sich mit Dingen wie Gnadengesuchene beschäftigen oder dass man generell reflektiert, was damals passiert ist. Auch natürlich der eigene Schock über das, was man angerichtet hat, dass man über diese Dinge spricht. Aber natürlich gehen wir nicht in so eine Brieffreundschaft rein und sagen als erstes, sag mal, warum hast du eigentlich damals das und das getan? Und dann nähert man sich an und das ist unterschiedlich, aber wir tauschen uns darüber aus. Wichtig war für uns, glaube ich, noch, dass es nicht darum geht, dass eine Person also in einem Kampf ist, ihre Unschuld sozusagen zu beweisen, sondern das ist wie erstmal gesetzt. Da ist was Schlimmes passiert und jetzt ist die Situation, wie sie ist.
Und wie sieht das dann auf der Bühne aus? Klingt ja erstmal sehr distanziert. Die eigentlichen Protagonistinnen sind ja weit weg. Was machen Sie dann auf der Bühne, um das lebendig werden zu lassen fürs Publikum?
Ja, das ist spannend auch für uns, weil wir viel auch in vergangenen Projekten mit ProtagonistInnen gearbeitet haben, die wir auch begleitet haben oder viel Zeit zusammen verbracht haben. Und das war jetzt nicht möglich. So. Und ja, was jetzt da ist, sind die Briefe, sind Ideen, sind Regieanweisungen sozusagen, was wir umsetzen sollen, sind auch Briefe, auch die sich ans Publikum richten. Alles sind über kleine Orte im Raum anwesend, die irgendwie stellvertretend für sie da sind. Und ja, so geben wir unser Bestes, aus dieser Nichtanwesenheit irgendwie doch so zumindest für diese Zeit der Aufführungen Raum zu schaffen, wo sie irgendwie ein Stück weit mit dabei sind, ja.
Das klingt recht behaglich, so alles in allem. Ihr Theater war aber von Anfang an konfrontativ, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Schon in Ihrer ersten Performance haben Sie als Studenten den Präsidenten der eigenen Universität angezeigt, später auch den damaligen Papst Benedikt. Wie wichtig ist es Ihnen, dass vom Theater dann wirklich auch eine tatsächliche Wirkung auf die Realität ausgeht? So wie das ja auch in den Flaschenpostbriefen eingefordert wurde.
Naja, alle dürfen natürlich das Theater machen, das sie wollen, aber ich würde sagen, also wo, wenn nicht im Theater, sollen wir irgendwie auch den Anspruch haben, dass wirklich vor Ort was passiert, dass was ausgelöst wird bei den Menschen, die da sind oder zwischen Bühne und Publikum und den Beteiligten. Das ist natürlich absolut der Kern. Wir stoßen ja dann sehr schnell an Punkte, dass auch ich beispielsweise das Gefühl habe, diese ganze Frage des Strafens, es ist im Grunde genommen ein völlig ungeklärtes Problem, also wo es auch hinführen soll, was die Ziele sind, wer überhaupt straft. Auch historisch gesehen, da gab es mal die Idee, Dinge wieder gut zu machen oder Ausgleiche zu schaffen. Dann hat irgendwann die Kirche bei uns jetzt den Fall eigentlich weggenommen von den Betroffenen ein Stück weit und die Kirche war sozusagen dann zuständig. Jetzt ist der Staat zuständig und diese Frage auch von Machtpositionen und auch überhaupt, was wird überhaupt bestraft? Also es ist ja nicht allzu lange her, dass wir hier Hexen verbrannt haben und es war halt okay. Also nicht okay, es war angebracht und angezeigt und so wandeln sich ja auch Dinge. Und auch die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade in dieser Zeitschiene und wie werden Menschen in 400 Jahren, je nachdem wie es mit diesem Planeten weitergeht, auf unsere heutigen Strafen gucken. Und zwar nicht nur auf die böse USA, weil das da noch irgendwie lebenslänglich ist oder so, sondern ja auch auf uns, wo in den Gefängnissen im Grunde genommen die Rückfallquoten irre hoch sind, wo Menschen im Gefängnis sitzen, die gar keine Freiheitsstrafe eigentlich angeordnet bekommen haben, aber beispielsweise ihre Strafen, weil sie ohne Ticket mit der U-Bahn fahren, nicht bezahlen können und dann im Gefängnis landen. Und ja, wie wir uns eigentlich die Gesellschaft vorstellen, in der wir leben wollen, das sind die Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen und die wir übers Theater irgendwie anstoßen wollen, da auch weiter drüber nachzudenken.
Sagt Markus Schäfer vom Performance-Kollektiv Markus und Markus, zudem auch Lara Joy Buß, Katharina Eckhold und Markus Schmanz gehören. Die Brieffreundschaft hat Premiere in den Berliner Sophiensälen nächste Woche Mittwoch. Das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Die Lockdowns der Corona-Pandemie haben viele Bühnenkünstlerinnen und Künstler hart getroffen, weil sie plötzlich ihrem Beruf nicht mehr nachgehen konnten. Bei der Sopranistin Devin Kemp kam dann auch noch die Erkrankung selbst hinzu, gerade als sie in Deutschland mit einem vielversprechenden Engagement neu durchstarten wollte. Wie sie aus ihrer Not und einem ganz besonderen Hobby eine Tugend gemacht hat, das berichtet uns Tobias Wenzel.
Oh. Ein Jüngling mit spitzen Ohren und grüner Zipfelmütze kämpft gegen drei schwarze Monster. Gesteuert wird der Held von Devin Kemp.
Ich need the Keyblade, I do!
Die 31-jährige US-Amerikanerin sitzt mit makellos frisierten Haaren in einem Gamerstuhl vor einem Greenscreen in ihrem Berliner WG-Zimmer. Die Menschen, die Kemp von überall auf der Welt beim Spielen zuschauen, sehen hinter ihr die Fabelwelt des Videospiels Twilight Princess. Zigtausende streamen Videospiele. Aber bei Devin Kemp kommt noch etwas dazu. Kemp singt Porgi Amor, die Arie aus Mozarts Le Nozze di Figaro. Während sie das Lamento der betrogenen Gräfin interpretiert, reitet hinter Kemp der Held des Videospiels durch eine karge Landschaft. Eigentlich wollte Devin Kemp auf deutschen Opernbühnen singen. 2019 hatte sie ein vielversprechendes Vorsingen bei einer Agentur.
And they said, so we would love to hear you again. Would you come back and sing for us in the spring?
Sie haben gesagt, wir würden Sie gerne noch einmal hören. Würden Sie uns noch mal im Frühling vorsingen? Und im Frühling 2020 kam Corona und damit der Lockdown. Da habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt bloß?
What do I do now?
Sie spielte, wie schon zuvor, Videospiele, übertrug das nun aber live ins Internet, um dafür Geld von den Nutzern zu erhalten. Gleich bei ihrem ersten Stream erfuhren ihre Follower, dass sie studierte Opernsängerin ist und forderten sie auf, etwas zu singen. Seitdem kombiniert Kemp Videospiel mit Operngesang. Ein Foto des Nutzers Fraser Ross wird eingeblendet. Er hat Devin 300 Sterne gespendet, die $3 wert sind. Und sie tanzt in ihrem Gamerstuhl zur Erkennungsmusik des Nutzers.
All right. Fraz, thank you for the 300 stars. Appreciate that. Very kind.
Zu solchen spontanen Zahlungen kommt noch das regelmäßige Geld von Abonnenten. Insgesamt kann Devin Kemp davon leben. Sie genießt es, wenn die Blicke auf sie gerichtet sind. Wenn schon nicht in der Oper, dann eben in der virtuellen Gamer-Welt. Geduldig beantwortet sie jede Frage im Live-Chat, erklärt das Videospiel, Mozarts Musik und Atemtechnik.
Thank you for the 200 stars, Nicola!
Nicola O'Brien folgt Kemps Streams aus Irland. Sie selbst hatte vorher keinen Bezug zur Oper. Nun zahlt sie regelmäßig für Devin Kemps Arien. Fragt sich, warum sie nicht stattdessen CDs mit Opernmusik kauft.
I think it's more about the connection.
Das hat mit dem persönlichen Kontakt zu tun. Mit ihrem Stream ermöglicht Devin mir den Kontakt mit ihr und anderen Menschen. Das ist besonders in dieser Zeit der Pandemie wichtig und schön. Und wenn Devin singt, haut es mich um. Das live zu erleben, ist etwas anderes als Opernmusik zu kaufen, die schon vorher aufgenommen wurde.
Inspiriert von Kemp will O'Brien nun unbedingt auch mal eine Oper besuchen. Und die Sängerin hofft wiederum, bald auf einer Opernbühne zu stehen. Im Herbst 2020 bekam Kemp Covid-19, war mit Atemproblemen im Krankenhaus. Nun fürchtet sie, Long-Covid zu haben.
I have not sung a full opera since before COVID.
Seit der Zeit vor Covid habe ich keine komplette Oper mehr gesungen. Und mir ist aufgefallen, dass selbst in den Liedern, die ich normalerweise wie im Schlaf beherrsche, ich nicht mehr in der Lage bin, die kompletten Phrasen so zu meistern wie vorher.
I am not able to make the full phrases like I used to.
Wenn es doch noch mit einem Engagement an einem Opernhaus klappt, will Devin Kemp allerdings weiter in der Videospiele-Szene Arien singen.
The elite world is so hard to get into.
Die elitäre Welt der Oper ist eine geschlossene Gesellschaft, die Menschen abschrecken kann. Wenn ich da eine Brücke schlagen könnte, indem ich Menschen, die von sich aus niemals eine Oper sehen würden, genau dazu ermutige, könnte das richtig cool werden.
Tobias Wenzel über die US-amerikanische Opernsängerin und Spielestreamerin Devin Camp. Ihr Streaming-Kanal bei Facebook heißt Devin Discovers.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Christina Schulz für uns. Seit dieser Spielzeit teilt sie sich mit Alexander Riemenschneider die Intendanz des Berliner Kinder- und Jugendtheaters an der Parkaue. Sie hat ihren großen Moment bei einer Form des Theaters erlebt, die sich oft keiner großen Beliebtheit erfreut, beim Mitmachtheater.
Meine geniale Stelle war ein Theatererlebnis im Tanztreffen der Jugend, als Seppe Bayens, ein belgischer Tänzer und Choreograf bei Ultima Vez, mit seinem Stück Invited eingeladen war, in dem ich auf eine Art und Weise, wie ich es zuvor nie erlebt habe, mich eingeladen gefühlt habe, Teil dieses Stückes zu werden. Durch eine sehr feine, feinsinnige, berührende Art, in der Menschen ein sehr vielfältiges, aus Laien zusammengesetztes Ensemble mit feinen Gesten eingeladen hat, sich zu beteiligen, ohne dabei in irgendeiner Form dieses, was man ja im Theater manchmal kennt, oh Gott, jetzt muss man irgendwas mitmachen und dann zieht man sich zurück und hoffentlich sieht mich niemand, und das war komplett aufgelöst. Wurde Teil davon, ohne dass man besonders sein musste oder irgendwelche besonderen Talente oder Fähigkeiten haben musste. Man konnte einfach dabei sein und selbst entscheiden, wie sehr bin ich dabei. Und das war unterlegt mit Musik, mit einer Energie vor allen Dingen, die einen eingeladen hat, Teil eines Größeren zu werden. Es ging eigentlich um Bewegung. Also man trug gemeinsam so ein ganz dickes Schiffstau, das sehr lang war und wie so eine Schnecke gelegt war, das musste man tragen. Man war also beteiligt in der körperlichen Arbeit, eigentlich dieses Bühnenbild anzulegen und zu verändern permanent. Und gleichzeitig gab es am Ende einen Ring, in dem man eingeladen wurde, auf die andere Seite zu gehen oder sich an einen anderen Ort zu bewegen innerhalb dieses Rings. Und es gab keine Möglichkeit, sich nicht darauf einzulassen. So habe ich das empfunden. Und alle Menschen sind anschließend wahnsinnig glücklich aus diesem Theatererlebnis gekommen.
Christina Schulz, Co-Intendantin des Berliner Theaters an der Parkaue, über den Abend Invited von Seppe Bayens. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Unsere Beiträge können Sie wie immer jederzeit nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.